Mein Thema ist heute Sieg über Sünde, Versuchungen überwinden. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Versuchungen haben wir alle, oder? Ich glaube, es gibt keinen Christen auf dieser Welt, der noch nie in einer Versuchung stand. Und wenn man das Wort Versuchung hört, hat man immer das Gefühl, da ist jemand, der ist mächtiger als mein Gott. Und ich will euch heute aufzeigen, dass das nicht so ist. Ich habe mich immer gefragt, wenn Versuchungen mich ereilt haben oder wenn ich immer in Versuchungen stand, habe ich mir gefragt, wofür? Ja, wofür brauche ich das? Nimm sie doch einfach weg, das ist so eine Kleinigkeit für dich. Und ich habe aber festgestellt beim Vorbereiten, dass Matthäus 18,7, dass Jesus da sagt, es ist notwendig, dass Versuchungen kommen. War euch das schon mal bewusst? Es ist notwendig, dass Versuchungen kommen. Und ich möchte uns heute Mut machen. Jakobus sagt im ersten Kapitel, seid froh, wenn ihr Versuchungen bekommt. Seid glücklich darüber. Das klingt doch alles irgendwie so ein bisschen Banane, ne? Aber Leute, aus den Versuchungen heraus kommt was? Da kommt die Bewährung meines Glaubens. Mein Glaube wird fester und fester, wenn Versuchungen kommen und ich diesen Versuchungen widerstehen kann. 1. Korinther 15, Vers 57, ich lese aus Neues Leben, da wird das so schön deutlich. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gegeben hat. Ihr Lieben, der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Als erstes möchte ich mit euch erstmal klären, was bedeutet Versuchungen überhaupt? Was sind Versuchungen? Was steckt hinter den Versuchungen? Und das Wort im Griechischen heißt versuchen oder auf die Probe stellen. Und im Lexikon zur Bibel habe ich dann gefunden, dass da steht anreizen zur Abweichung vom gegebenen Maßstab. Und ich fand das so Hammer. Ich sage, genau das ist das. Genau das ist das. Es ist ein Anreizen zu einem gegebenen Maßstab. Und wichtig ist, dass wir das uns im Hinterkopf behalten. Jede Versuchung zielt also darauf ab, uns von einem bestimmten Maßstab wegzubringen. Ja, ich nehme jetzt ein Beispiel. Wenn ich euch jetzt sagen würde, könnt ihr mal bitte das Licht ausmachen? Ich bin mir sicher, es würden zwei, drei Leute oder einer dahin laufen, würde das Licht sofort ausmachen, richtig? Wenn ich jetzt aber am Anfang des Gottesdienstes sagen würde, Leute, in diesem Raum darf heute das Licht auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Und ich würde anschließend sagen, kann mal jemand das Licht ausmachen? Dann würde ich sofort sagen, hat irgendwas vor, ne? Das ist eine Prüfung, das ist ein Test oder sowas. Und dann habe ich aber einen Maßstab gesetzt. Ja, und wenn dann eine Versuchung kommt, dann geht es darum, mich von diesem Maßstab wegzubringen. Das heißt, der Satan, wenn er mich versucht, oder meine Begierden in mir, wenn sie auftauchen und mich versuchen, geht es immer darum, mich von diesem einen Maßstab wegzubringen. Lieben, diesen Maßstab, den kennen wir alle, oder? Von diesem Maßstab predigen wir eigentlich jeden Sonntag. Zumindest sollte es so sein. Dieses Maßstab ist das lebendige Wort Gottes. Das ist das Wort, wovon Joni heute gesprochen hat. Wenn unser Gott redet, dann haben selbst so dicke Bäume zu schweigen und zu hüpfen und zu springen und was auch immer da sein muss. Und das ist wichtig zu verstehen, ihr Lieben, wenn wir ein Leben im Sieg über die Sünde führen wollen. Wir müssen das verstehen. Wir müssen diesen Maßstab kennen, um gegen diese Versuchungen anzugehen. Und wir müssen den Maßstab nicht nur kennen, wir müssen ihn anwenden. Ein Christ muss also die Bibel lesen, korrekt? Wie oft? Nun, ich habe da so eine Faustformel. So oft, wie ich es schaffe, ohne Essen auszukommen, so oft kann ich auch ohne die Bibel auskommen. Ne? Also so grobe Faustformel, so am Tag. Wenn ihr es schafft, 5 Wochen ohne Essen, kein Problem, könnt ihr auch 5 Wochen ohne Bibel auskommen. Was noch wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Versuchung noch keine Sünde ist. Das wird auch oft missverstanden. Die Versuchung ist ja dazu da, um mich anzureizen, von dem Maßstab wegzugehen, also mich anzureizen zur Sünde. Also kann sie ja nicht selbst die Sünde sein, oder? Deswegen, ihr Lieben, wenn wir in Versuchungen sind, sollen wir uns freuen darüber, denn wir haben eine Macht, um dieser Sünde zu widerstehen oder um dieser Versuchung zu widerstehen, damit wir nicht in Sünde fallen. Freut euch, die Bewährung des Glaubens steht bevor. Versuchung heißt nämlich, ich kämpfe, um nicht in Versuchung zu fallen. Ja, und Sünde heißt, ich habe die Versuchung eigentlich schon, entweder habe ich sie nicht gemerkt, dass sie da war, oder ich bin halt gefallen. Ja? Oder ich habe sie vielleicht bewusst ignoriert sogar. Lasst euch also von Menschen oder von dem Satan nicht sagen, dass wenn ihr in einer Versuchung seid, dass ihr schon Gefallene seid und ihr könnt eigentlich schon aufhören zu kämpfen, das bringt eh alles nichts. Das ist Quatsch. Der nächste Punkt ist, woher kommen Versuchungen? Nun, ich habe hier drei grobe Punkte angeschrieben. Der Satan selbst und seine Dämonen. Der Satan selbst wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Und ich habe mal neulich eine Predigt gehört, warum hat der Satan den Titel Fürst bekommen? Denn wir haben gerade gehört, König ist jemand anderer. Und wenn wir meinen, dass der Satan so viel Macht besitzt auf dieser Erde, um uns so kaputt zu machen, dann ist das einfach nur falsch. Denn es gibt jemanden, der über ihn steht. Deswegen bekommt er nur den Titel Fürst. Natürlich hat er einen bestimmten Machtbereich bekommen. Er darf wirken in seinem Bereich. Aber er muss vorher Gott fragen. Das sehen wir an Hiob. Immer schön fragen vorher, ne? Der Satan hat keinen Zugang zu meinem Herzen. Das hatte ich schon mal in einer Predigt erwähnt über die Ackerböden. Das ist auch wichtig zu wissen. Der Satan ist ein gefallener Engel. Er wurde geschaffen von Gott. Er kann also unmöglich Macht über alles haben. Der Satan kennt aber den Maßstab des Wortes Gottes. Der Satan kennt das Wort Gottes. Und wisst ihr, was er noch sieht und kennt? Unser Verhalten. Also ich bin der Meinung, dass der Satan keine Gedanken lesen kann. Immer wenn ich das jemandem sage, dann gucken die erstmal so, ja, interessant. Der Satan kann keine Gedanken lesen. Denn das steht nur Gott zu. Nur er allein kennt unser Herz. Er erforscht unser Herz, nicht Satan. Aber was der Satan kann, ist, er kennt das Wort Gottes, er weiß genau, wie die Kinder Gottes sich verhalten sollen und er kennt unser Verhalten. Er beobachtet uns. Und dann fängt er an, Angriffe zu starten. Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 5, entzieht euch nicht einander, damit der Satan euch nicht versucht. Wenn sich Ehepartner voneinander entziehen, dann begeben sie sich bewusst in Versuchungsgefahr. Jesus hat 40 Tage gehungert, bevor er versucht wurde. Was hat der Teufel gesagt als erstes? Ah, guck mal, du hast doch Hunger, oder? Mach doch Brot daraus, ist doch kein Thema. Der Satan, der kann uns aber auch manchmal Gedanken einflößen und einreden. Und er wird das so lange tun, bis wir das glauben, was er uns erzählt. Und wir fangen an, uns selbst kaputt zu machen. Ja, es gibt so einen schönen Spruch oder so ein schönes Beispiel. Wenn du einem Kind lang genug sagst, dass es ein Schwein ist, dann fängt das Kind irgendwann mal an zu grunzen. Das klingt irgendwo witzig, aber irgendwo ist das so. Und wir sehen das auch heute in dieser Welt. Der Satan, der benutzt Medien, der benutzt viele Dinge, um uns so kaputt zu machen in den Gedanken. Nehmen wir einfach mal dieses Gender-Blödsinn. Er versucht durch die Medien so weit zu gehen, dass er dir so lange einredet, hör mal, du kannst gar nicht wissen, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Du kannst selber frei entscheiden, was du bist. Ihr Lieben, was sagt unser Maßstab? Ein Mann, eine Frau. Glaubst du das? Oder willst du mit dem Satan versuchen zu diskutieren? Oder willst du versuchen, mit ihm hier wissenschaftliche Erkenntnisse rauszuholen? Ja, aber vielleicht stimmt das ja doch alles. Als nächstes von der Welt. Versuchungen werden von der Welt ausgeführt. Und natürlich steht hinter der Welt wer? Als unser Fürst. Ja, auch Satan beherrscht die Welt und er benutzt die Welt in dem Sinne, um uns abzuleiten von dem Maßstab. Das kann auf unterschiedliche Ebenen sein. Aber er benutzt auch ungläubige Menschen, um uns Dinge vorzuzeigen oder vorzumachen, denen wir dann nachgehen. Ja, diese Ablenkungen in der Welt, die können alles Mögliche sein. Es kann Werbung sein, wo ich verleitet werde, vielleicht meine Kaufsucht noch ein bisschen mehr anzutriggern. Es können Konzerte sein, die mich davon abbringen, vielleicht zu Hauskreisen zu gehen, zu Gottesdiensten zu gehen. Ich rede jetzt nicht von einem Konzert oder sowas. Ich meine jetzt diese immer wiederkehrenden Dinge, ja, wo Leute das als wichtiger ansehen wie das eigentliche Wort Gottes. Es kann Internet sein, Fernsehen sein, Social Media und was auch alles. Wo der Satan mir versucht, durch Ablenkung das eigentliche Lesen am Wort Gottes wegzubringen. Und der Satan, wie ich gerade schon erwähnt habe, der sieht, was wir als Christen machen. Der weiß ganz genau, wo ich meine Zeit verbringe. Mein Freund, du bist nicht der Einzige, der die Bildschirmzeit von deinem Handy kennt. Die sieht er auch. Und er weiß, auf welchen Seiten du dich rumtreibst. Und das wird er dir dann schön präsentieren, sagen, guck mal hier, ich habe noch was Neues. Die Welt bietet uns so viel Luxus an, dass wir es manchmal sogar gar nicht schaffen, uns darauf einzulassen. Wir schaffen es gar nicht, diese ganzen Dinge zu genießen, die die Welt uns gibt. Und ich hatte einen Vorschlag, wir können ja Hauskreis ausfallen lassen, oder? Dann haben wir mehr Zeit für diese Dinge. Und der dritte Punkt, woher Versuchungen kommen, sind meine eigenen Begierden. Vom Ursprung her ist das natürlich, kommt alles vom Satan. Ja? Der Satan hat die Sünde in die Welt gebracht. Aber wir wissen alle, dass wir in Sünde geboren sind. Und wir wissen auch alle, dass unser Fleisch immer noch an uns ist, oder? Auch die wir uns bekehrt haben. Und zu den Begierden zählen Fleischeslust, Augenlust und solche Dinge. Die werden auch in der Bibel immer wieder erwähnt. Und hier in dieser Begierde steckt ja das Wort Gier drin. Ja, das ist eine Gier nach etwas. Ein anderes Wort dafür ist auch Lust. Ja, diese immer wiederkehrende Lust. Und wenn wir das hören, dann meinen wir immer, es wären sexuelle Lüste, sexuelle Sünden oder sexuelle Begierden. Aber das ist nicht so. Das kann sich ausweiten auf alle möglichen Bereiche. Und Begierde hat ihren Ursprung in meinem Herzen. Wenn ich also Christ werde, bekomme ich automatisch einen neuen Feind. War euch das schon mal bewusst? Denn als ich kein Christ war, dann habe ich ja das getan, was in meinem Herzen war und ich empfand das für gut. Aber nachdem ich mich bekehrt habe, möchte ich was tun? Möchte doch den Willen Gottes tun, oder? Und das heißt nichts anderes, als dass ich jetzt anfangen muss zu kämpfen. Alle, die sich bekehrt haben, wisst ihr eigentlich, dass euer Kampf beginnt? Also wenn ihr geglaubt habt, ihr könnt euch hier hinsetzen und euch zurücklehnen, dann habt ihr ein Problem. Christsein bedeutet Kampf. Und deswegen ist es das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, auf sein eigenes Herz zu hören. Ja, wenn ich sowas schon höre, dass Christen dann sagen, ja, hör auf dein Herz und entscheide danach. Ja, Leute, wenn wir anfangen, auf unser Herz zu hören, wenn ich anfange, auf mein Herz zu hören, ja, dann gute Nacht. Das kann ich euch versprechen. Jetzt lebe ich im Geist und ich möchte den Willen Gottes tun. Ich möchte den Willen des Geistes tun. Galater 5, 18. Das Fleisch widerstrebt ständig dem Geist. Wir haben einen ständigen Kampf in uns. Die Begierde sagt das, der Geist sagt, nein, tu es nicht. Ihr Lieben, das ist manchmal nicht einfach. Aber es gibt Sieg. Mein Geist will nicht habsüchtig sein. Aber die Begierde des Fleisches fordert es. Mein Geist will nicht stolz sein, aber die Begierde fordert es. Wer keine Kämpfe hat, wer ein Christ ist und keine Kämpfe hat, der sollte sich ernsthafte Gedanken machen. Und jetzt komme ich zu dem schönsten Teil: Versuchungen überwinden. Wie schaffe ich das dann, diese ganzen Dinge zu überwinden? Das ist mein dritter Punkt. Und der erste Punkt ist, weil Jesus gesiegt hat. Die Voraussetzung, um mein Leben in Sieg zu führen, ist, dass es jemanden vorher gegeben hat, der das Ganze überwunden hat. Denn ansonsten würde ich immer noch in dieser Sünde stehen, in dieser Sünde herrschen oder der Satan würde über mich herrschen. Deswegen braucht es jemanden, der für die Sünde bezahlt hat. Ihr Lieben, wer ist das anders als unser Herr Jesus Christus? Der am Kreuz alles bezahlt hat, der für jegliche Sünde gestorben ist, der alles auf sich genommen hat, der sogar in den Tod gegangen ist, den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist, zu neuem Leben. Jesus hat den Sieg für uns errungen, ihr Lieben, ist uns das bewusst? Halleluja! Und aus diesem Grund sollten wir als Christen uns davor hüten, Gott die Schuld zu geben, wenn wir in Sünde fallen. Ihr Lieben, es ergibt keinen Sinn, wenn dieser Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz hängt, für die Sünde bezahlt und die ganze Schuld, meine Schuld, aufs Kreuz legt oder auf seinen Sohn legt, um dann zu sagen, jetzt komme ich und leg dir mal die Versuchungen auf und sieh zu, hoffentlich schaffst du es nicht. Das ergibt keinen Sinn. Ihr Lieben, die Versuchungen kommen aus meinem Herzen, aus den Begierden. Denn Jesus hat alles bezahlt. Aber wie kann ich jetzt ein siegreiches Leben führen? Das hat Christus vollbracht. Wie kann ich es jetzt? Nun, ich bin der Meinung, dass ich ein siegreiches Leben führen kann, indem ich mich identifiziere mit ihm. Das heißt nichts anderes, als mit ihm mitgekreuzigt zu werden. Mit ihm wieder auferstehen zu einem neuen Leben. Für die Sünde zu sterben, damit ich neues Leben habe. Damit ich jetzt ein Leben in Gerechtigkeit führen kann. Ihr Lieben, das ist die Taufe. Wann wurde Jesus versucht? Wisst ihr das? Direkt nach seiner Taufe. Komisch, oder? Sehr interessant. Und ich weiß nicht, wie oft du dich an deine Taufe erinnerst. Ich erinnere mich immer wieder daran, wenn ich in Versuchungen gerate. Ich bin für die Sünde tot. Es gibt immer wieder so einen schönen Spruch, wenn jemand sagt, weißt du eigentlich, wie ein Toter reagiert, wenn die Versuchung vorbeiläuft? Der rührt sich doch gar nicht. Der bewegt sich doch gar nicht. Natürlich wissen wir, dass wir im Fleisch sind. Aber immer wieder, wenn ich versucht werde, dann denke ich daran, ich bin getauft. Auch Luther sagte das immer, wenn er versucht wurde, Martin Luther kennen wir alle, immer wieder, wenn er eine Versuchung bekommen hat, dann hat er gesagt, ich bin getauft. Und damit hat er nichts anderes gesagt, wie ich bin der Sünde gestorben. Christus hat alles bezahlt und ich habe mich mit ihm identifiziert. Keine Chance. Ich lebe jetzt für Gott. Und der Grund, warum viele Leute nicht so oft an ihre Taufe denken bei Versuchungen, ist, weil sie einfach den Grund der Taufe noch nicht verstanden haben. Weil sie einfach noch nicht wissen, warum Taufe überhaupt da ist. Ihr Lieben, die Taufe ist nicht zum Heiraten. Auch wenn ich das früher so gedacht habe. Es ist nicht so. Nur ihr Lieben, diese Grundlage, die Jesus uns gegeben hat, dass er am Kreuz bezahlt hat, dass er alles auf sich genommen hat, ist die Grundlage dafür, dass ich ein Leben in Sieg erst führen kann. Und jetzt ergeben für mich die Anstrengungen auch einen Sinn. Nun, was tue ich dann? Drei Punkte, die ich angezeigt habe, was man tun kann, um Sieg über die Sünde zu haben. Bete um Sieg. Jesus sagt zu den Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. In dem Gebet des Vaterunser sagt Jesus, betet so, dass wir nicht in Versuchungen kommen oder führe uns nicht in Versuchungen. Nun, ihr Lieben, warum ist das so? Weil ich immer noch im Fleisch bin. Und mein Fleisch ist dem Verfall der Sünde unterordnet. Das geht nicht anders. Eigentlich müsste ich ja sterben, natürlich. Aber das tue ich ja innerlich. Und weil ich mein Fleisch immer noch habe, deswegen werde ich immer wieder Versuchungen haben. Aber wie sieht unser tägliches Gebet aus? Wie betest du jeden Morgen? Danke für diesen schönen Tag. Danke für den Sonnenschein. Danke, dass ich alles habe. Schenk mir morgen auch das Gleiche nochmal. Segne, Vater, diese Speise, genau. Danke, dass du mir das Essen gibst. Ihr Lieben, aber sind wir uns bewusst, dass der Teufel nur ein Ziel hat, nämlich uns abzubringen von dem eigentlichen Maßstab? Ist uns das bewusst? Die Begierden, die warten doch nur förmlich darauf, befriedigt zu werden. Ihr Lieben, wir müssen beten. Wir müssen beten dafür, dass Gott uns die Kraft schenkt, dass er uns hilft im Sieg über die Sünde. Ich bete immer wieder morgens, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Denn wisst ihr was? Ich weiß, zu was mein Fleisch fähig ist. Mein Fleisch ist zu allem fähig. Mein Fleisch ist zu Ehebruch fähig. Mein Fleisch ist zu Mord fähig. Mein Fleisch ist zu Zorn fähig, zu Stolz fähig, zu allem fähig. Und ich weiß darum Bescheid, dass ich immer wieder fallen kann. Und deswegen bete ich darum, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Und wenn es soweit ist, dann freue ich mich darüber. Aber hilf mir da raus. Hilf mir, mich auf deinen Tod am Kreuz zu fokussieren. Du hast bezahlt. Wenn du ein Wort redest, dann hat der Teufel zu weichen. Wir sind auf das Gebet angewiesen, ihr Lieben. Wir brauchen das Gebet. Warum? Weil Gott kein Automat ist und weil wir keine Marionetten sind. Ihr Lieben, da wird doch Liebe erstmal sichtbar. Liebe wird sichtbar durch Beziehung. Und Beziehung geht immer in beide Richtungen. Ich gebe ihm durch das Gebet meine Abhängigkeit zu. Ich sage, ich bin abhängig von dir. Und er antwortet durch das Wort Gottes. Und das ist eine ständige Beziehung. Der nächste Punkt ist, sei wachsam. Und ich habe schon mal erwähnt, dass wachsam zu sein bedeutet, aktiv zu sein, oder? Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er über die Endzeit redet, seht zu, dass euch niemand verführe. Nun, das heißt nichts anderes, als aufzupassen, oder? Wir müssen aufpassen. Wir müssen alles kontrollieren. Wir dürfen uns nicht auf alles in der Welt einlassen. Wir müssen uns als Christen informieren. Was hat der Teufel vor? Der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe. Gut, manchmal brüllt er nur. Ja, lass ihn brüllen. Aber er versucht, uns wegzubringen. Deswegen müssen wir mal gucken, was hat er vor? Wo sind meine Schwächen? Wo muss ich aufpassen? Aber wenn Satan also keine Gedanken lesen kann, dann müssen wir auf unser Verhalten aufpassen. Dann müssen wir aufpassen, wie wir uns vor anderen Menschen verhalten. Dann müssen wir aufpassen, an welche Orte wir gehen. Dann müssen wir aufpassen, was wir hören, was wir sehen, was wir reden. Wenn es um unsere Begierden geht, müssen wir da bewusst gegensteuern. Das Gegenteil tun. Ja, wenn ich zum Beispiel habsüchtig bin, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr spenden und nicht immer nur dafür beten, hilf mir nicht habsüchtig zu sein, hilf mir nicht habsüchtig zu sein. Wenn ich neidisch bin, sollte ich vielleicht die anderen mehr loben. Wenn ich machtbesessen bin, sollte ich mich vielleicht bewusst in eine Firma begeben, wo ich mich unterordnen muss. Als ich anfing zu predigen, das ist schon über ein Jahr her, ich erzähle jetzt was peinlich ist, aber egal. Als ich anfing zu predigen, ihr wisst alle, dass ich sehr mit meinem Stolz kämpfe, zumindest habe ich das einige Male erwähnt. Und damals, als ich anfing, habe ich gedacht, ich habe ja kein WhatsApp, ne? Ist ja so, dass mir keiner schreiben kann, wie gut die Predigt war, oder? Und Leute, das ist peinlich, aber ich habe echt überlegt, mir WhatsApp anzuschaffen, aus diesem Grund. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe der Versuchung widerstanden, ich habe immer noch kein WhatsApp. Das heißt nicht, dass wenn ich mir WhatsApp anschaffe, dass ich das aus dem Grund anschaffe, ja? Pass bitte auf. Aber wir können Versuchungen überwinden, ihr Lieben, und dein Leben in Sieg führen, wenn wir wachsam sind. Wenn Gott in seinem Wort beispielsweise sagt, dass sich Ehepartner nicht enthalten sollen, damit sie nicht versucht werden. Ihr Lieben, was sollen wir tun? Wir können Versuchungen vermeiden, indem wir einfach das geschriebene Wort nehmen und es umsetzen. Ich wünschte mir, alle Ehepartner würden sich dieses zu Herzen nehmen. Denn viele Probleme kommen durch solche Dinge. Er verkleidet sich als Engel des Lichts, der Satan. Ja, oder glaubt ihr, dass er im Fernsehen schreiben wird, Satan TV? Ja, wer von euch wird da draufklicken? Wisst ihr, was er stattdessen macht? Bibel TV. Klingt doch viel besser. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr kontrolliert, was in diesem Sender läuft. Aber ich weiß, dass da nicht alles der Bibel entspricht. Und deswegen müssen wir aufpassen, was wir uns anschauen. Kontrollieren. Ich sage nicht, dass wir jetzt kein Bibel TV mehr gucken sollen, nein. Aber wir müssen es kontrollieren. Und wenn wir merken, dass irgendwo im Fernseher Begierde wach werden, wenn wir merken, dass wir, wenn wir bestimmte Sender gucken, dass Begierde in mir hoch hat, dann weg damit. Sei wachsam. Der Peter Schild, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ist auch ein Pastor in einer Gemeinde und der hat mal ein folgendes Beispiel erzählt aus der Antike. Da war das ja so, dass es ein Tor gab, ja, und in dem Tor waren ja diese Wächter. Und die haben immer kontrolliert, wer rein und raus kam. Und ich fand das Bild so interessant. Ja, wenn ein Bauer mit einem Heuballen durch die Tür kommt, dann stecht die Gabel da erstmal rein, um zu gucken, ob nicht irgendwas versteckt ist in diesem Ballen. Wir können doch nicht alles einfach durchgehen lassen. Das wäre Wachsamkeit. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wir kennen alle den Spruch. Ein Christ sagte mir mal, dass er mit seinem Kumpel das so gemacht hat, dass sie sich gegenseitig bestimmte Apps mit einem Passwort gesperrt haben. Ich finde das super. Wenn ich merke, dass mir bestimmte Apps immer wieder zur Sünde verleiten, immer wieder in Versuchung komme durch diese Apps, dann frag deine Frau, frag deinen Kumpel, hör mal, sperr mir mal diese App. Wenn du sie nicht löschen kannst, wenn du sagst, ich muss zwischendurch da drauf, dann sag, sperr mir diese App und ich kann nur Zugriff darauf haben, wenn ich in deiner Anwesenheit bin. Lieben, es ist möglich. Und das zeigt unsere Liebe zu unserem Herrn Jesus. Das zeigt, dass wir verstehen, was da am Kreuz passiert ist. Er ist für diese Sünden gestorben. Da kann ich doch nicht leichtfertig mit diesen Sachen umgehen. Und wir lieben doch alle den Herrn Jesus, oder? Wenn du immer wieder in Kaufsucht gerätst, dann geh deinen Begierden nicht nach. Umfahre bestimmte Läden. Lass dir von deinem Partner eine Sperre reinbauen in die Karte. Ja, Maximum 100 Euro im Monat oder wie auch immer. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, wo wir unsere Probleme haben. Wichtig ist, dass wir erkennen, wo liegen unsere Versuchungen. Und ihr Lieben, der Satan kennt unser Herz nicht. Aber weißt du, was der Satan sieht? Er sieht deinen Verlauf. Er sieht deine Bestellungen bei Amazon. Er sieht deinen Kleiderschrank. Das sieht er alles. Und für manche bedeutet das vielleicht auch, das Smartphone zu verkaufen und ein Tastenhandy zu kaufen. Wenn dich Dinge verleiten, wenn dich vielleicht Freunde verleiten, wenn du Freunde hast, die dich immer wieder in eine bestimmte Sache bringen wollen, die dich immer wieder in einen Punkt bringen, wo du merkst, hier sind meine Versuchungen so stark, dann meide diese Freunde. Dann lass diese Freunde sitzen, ihr Lieben. Liebe sie, aber meide den Umgang mit ihnen. Und der letzte Punkt, kenne das Wort und widerstehe dem Teufel. Wenn wir uns die Waffenrüstung Gottes anschauen, die in Epheser 6 geschrieben ist, dann merken wir, dass es eigentlich nur eine einzige Waffe gibt. Und das ist das lebendige Wort Gottes. Und Juni hat das heute so wunderbar beschrieben, ihr Lieben, wenn Gott redet, und genauso geht es dem Satan, wenn Gott redet, dann hat der Satan zu fliehen. Ist das nicht gewaltig? Das Problem ist oft, dass wir einfach nicht wissen, was hier drinnen steht. Dass wir nicht wissen, was wir dem Teufel antworten sollen. Wenn die Versuchung das Ziel hat, mich von dem gegebenen Maßstab wegzubringen, dann sollte ich mehr mich mit diesem Maßstab beschäftigen, um mich mit diesem Maßstab dem Teufel zu widerstehen. Gott sagt in seinem Wort aber so, und egal, was meine Begierde von mir fordert oder was der Satan versucht, mir einzuflößen, Gott sagt aber so. Jesus erwähnt es 3-mal. Es steht aber geschrieben. Immer wenn der Stolz in mir hochkam, und das ist immer noch zum Teil so, habe ich erstmal immer gebetet und gesagt, ja, ich will das nicht. Hilf mir, hilf mir. Und wisst ihr, ich habe irgendwann mal meine Strategie geändert. Ich habe aufgezählt, was die Bibel dazu sagt. Mein Herr sagt, er widersteht dem Hochmütigen. Er gibt dem Demütigen Gnade. Mein Herr hat gesagt, oder er hat mir die Zunge gegeben zum Reden. Mein Herr hat mir den Verstand gegeben. Die Kraft, die ich habe, die kommt von meinem Herrn, von meinem Gott. Alles, was ich habe, habe ich vom Herrn. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich stolz sein sollte. Satan, nenn mir einen einzigen Grund. Und danach habe ich immer ein Lied gesungen. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Und im Refrain heißt es, denn du allein bist groß. Ihr Lieben, das hat mir geholfen und das hilft mir immer noch. Wenn diese Versuchungen hochkommen, dann reicht ihm alles auf, was die Bibel sagt. Und sag, tut mir leid, aber hier spricht so viel dagegen. Und dann winke ich ihn noch zum Abschied. Sag, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Und der Satan flieht. Er flieht nur für eine Zeit, so wie er es auch bei Jesus getan hat. Es ist nicht so, dass wir einmal die Versuchung bekämpfen und dann der Satan nie wieder auftaucht. Er kommt wieder. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann erzähle ich ihm nochmal das Gleiche, bis ihm langweilig wird. Bis er sich was Neues überlegen muss. Mein Freund, vielleicht quält dich der Satan mit Sorgen. Weißt du, was du ihm antworten kannst? Mein Herr, dessen Wort Libanonbäume zum Bewegen bringen kann, hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Sorge dich nicht um morgen. Glaubst du ihm? Vielleicht quält dich der Satan mit Ängsten immer wieder. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Sag dem Satan, hab keine Angst, denn ich habe die Welt überwunden. Satan, du hast keine Chance, Jesus hat die Welt überwunden. Ich habe mich mit ihm teilhaftig gemacht. Ich brauche keine Angst zu haben. Wenn der Satan dir Gedanken der Rache gibt und sagt, es steht doch geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann kannst du ihm aber auch sagen, es steht doch geschrieben, liebe deine Feinde. Und wer bin ich, dass ich mich gegen Gottes Wort stelle? Dass ich mich dagegen stelle und sage, ja, wenn du das so sagst, dann wird das wohl so stimmen, wenn der Herr Jesus das gesagt hat. Ihr Lieben, lassen wir uns auf keine Diskussion mit dem Teufel ein. Denn alles, was er will, ist uns abzubringen. Sobald er den Mund aufmacht, da lügt er schon. Welche Kämpfe du auch immer hast, suche in dem Wort Gottes nach Versen, die dagegen sprechen. Such in dem Wort Gottes nach diesen Worten, die dem Satan in die Flucht schlagen. Er hat keine Chance dagegen. Wisst ihr warum? Weil Jesus Christus alles bezahlt hat. Es gibt nichts, was der Satan gegen mich anwenden kann, wo ich nicht sagen könnte, alles bezahlt. Alles hat der Herr Jesus gemacht für mich. Ich komme zum Schluss. Wir sollten als Christen auch aufpassen, wie wir mit Kämpfen und Versuchungen von anderen Menschen umgehen. Ich habe es an mir persönlich auch immer wieder gemerkt, dass es bestimmte Versuchungen bei anderen Menschen gibt, wo ich einfach nur sage, pff, so eine Kleinigkeit, was hat der für Probleme? Ihr Lieben, aber was ich nicht weiß, ist, dass dieser Mensch vielleicht täglich damit kämpft und womöglich vom Glauben abgehalten wird. Deswegen sollten wir Versuchungen von anderen Menschen, die uns vielleicht klein erscheinen, nicht so hinnehmen. Auch diese Menschen haben Versuchungen auf anderem Gebiet. Und das sollten wir ernst nehmen. Wir sind die Gemeinde Gottes. Deshalb nochmal, jede Versuchung hat das Ziel, mich von dem gegebenen Maßstab, dem Wort Gottes, abzubringen. Ihr Lieben, und wir haben Möglichkeiten, dem Teufel zu widerstehen. Der Sieg ist auf unserer Seite. Ist uns das bewusst? Amen. Lasst uns aufstehen und beten.